Ja, noch einmal vielen Dank, dass wir als Mitternachtsruf, als Verkündiger hier bei euch Dienst tun dürfen. Den Nathanael, den kennt ihr ja, den Nathanael Winkler, der war ja schon hier. Ich bin das erste Mal hier. Was mir sehr aufgefallen ist, ihr seid eine unglaublich freundliche Gemeinde. Ihr denkt jetzt, ja, der kommt und redet da mal ein bisschen schön, damit man ein bisschen nett angenommen wird. Wir kommen wirklich durch sehr viele Gemeinden. Also ich bin schon in Gemeinden gewesen. Da war das Lobpreisteam war hier, hat eine halbe Stunde geübt und so weiter. Und da sind andere da gewesen und ich habe die Bücher aus dem Bus geschleppt und aufgestellt und alles. Ich habe ein paar Mal gedacht, du, bin ich hier irgendwie am falschen Ort? Und hier kommt man rein, alle fragen, ja, kann man was helfen? Und freundliche Begrüßung. Das ist mir wirklich als erstes aufgefallen von eurer schönen Gemeinde. Gott segne euch darin, auch gerade da ein Licht zu sein in einer Welt, wo Freundlichkeit und einfach Nettigkeit gar kein Thema mehr ist. Und wir sind ja freundlich und nett, weil wir den Herrn Jesus erfahren haben. Er macht uns zu freundlichen Menschen. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir ins Thema einsteigen. Ihr habt ja gesehen, Gianluca und ich, wir haben einen großen Büchertisch mit dabei. Und der Samuel meinte auch noch, ich soll vielleicht kurz noch was sagen dazu. Das sage ich gern. Wie vorhin erwähnt, 1955 ist das Missionswerk gegründet mit diesem Mitternachtsruf. Und das widerspiegelt sich Monat für Monat, unter anderem auch in unserer kostenlosen Monatszeitschrift Mitternachtsruf, wo wir aufzeigen, in welcher Zeit wir leben, aufzeigen, was für Entwicklungen es gibt, wo die Bibel in unsere heutige Zeit hineinredet, weil wir müssen ganz klar sehen, wenn die Bibel zu unserer heutigen Zeit nichts sagt, dann wäre sie schlicht und ergreifend nicht relevant. Aber sie hat sehr wohl was zu sagen für unsere Zeit, für unsere Gesellschaftssituation, in der wir uns alle befinden. Und das versuchen wir Monat zu Monat im Mitternachtsruf darzulegen und in der Schwesterzeitschrift, die Nachrichten aus Israel. Da möchten wir Monat für Monat einfach darlegen, was Gott heute in und an und rund um Israel tut. Das ist Gewaltiges. Auch dort hat es natürlich vieles, wo in die verkehrte Richtung geht. Aber wir möchten da Gottes erste Liebe Monat für Monat den Abonnenten groß machen. Gottes erste Liebe ist Israel. Diese beiden Zeitschriften sind nicht deshalb kostenlos, weil die Schweizer, wie da der liebe Bruder das so dargelegt hat, nicht mehr wissen, wohin mit dem Geld, sondern das ist unsere große Last, einfach zu verkündigen, ja, Jesus kommt wieder und ja, Gott hat einen Plan mit Israel. Egal, wie sich alles entwickeln kann oder auch wird. Gott ist im Regiment und es kommt genauso, wie er es vorausgesagt hat. Dann haben wir einen großen Israel-Kalender dabei, der soll uns dann Monat für Monat so ein wenig an Israel erinnern, mit einem Bibelvers jeweils, mit herrlichen Bildern von Israel, den haben wir auch dabei. Dann führen wir Israel-Reisen durch, auch Nathanael Winkler führt vor allem Jugendreisen durch. Aktuell ist das nicht möglich, aber Israel möchte jetzt ab November wieder die Reisen hochfahren und wir hoffen doch sehr, dass nächstes Jahr auch die Reisetätigkeit von uns wieder aufgenommen werden darf. Ja, und dann hat Nathanael Winkler ein geniales Buch mitgeschrieben, Angriffsziel Israel. Ich weiß nicht, hat er das jemals vorgestellt oder so? Er ist ein Demütiger. Ja. Es ist immer so speziell, wenn man von sich selber etwas vorstellen muss. Das ist das beste Buch, das ihr lesen könnt. Nun, das ist eines der besten, wo Nathanael auch ein Kapitel dazu beigetragen hat, wo so ein wenig die Geschichte Israels darlegt, auch die aktuellen Begebenheiten rund um 1948 und die weiteren Entwicklungen bis heute. Und vor allem Angriffsziel Israel möchte den Fokus auch darauf legen, zu zeigen, warum ist Israel so im Fokus von allen arabischen Nationen rundherum und auch die Welt. Deshalb auch der Untertitel Gefangen im Fadenkreuz der Endzeit. Letztendlich ist Israel das große Endzeitszeichen. All das in diesem sehr wertvollen, sehr empfehlenswerten und auch sehr einfach zu lesenden Buch. Ihr fragt euch vielleicht, ja Israel, Bücher, Israel-Kalender, Israel-Reisen, Israel-Zeitschrift, wieso Israel? Deshalb gibt es jetzt dieses allerneueste Buch aus unserem Verlag von Dr. Tommy Eis, Plädoyer für den Zionismus, warum Christen Israel unterstützen sollten. Das ist nicht optionales Wunschprogramm für die Israel-Fans. Nein, das ist biblischer Auftrag, dass die Rückkehr der Juden nach Israel mit Gebet zu begleiten, sie zu segnen und ja, auch für Israel einzustehen. All das wird hier auch von verschiedenen Facetten her beleuchtet, damit wir ganz auch mit ruhigem Herzen sagen können, jawohl, ich stehe hinter Israel. Auch wenn nicht alles so ist, wie es sein könnte oder sein sollte. Nein, aber wir stehen hinter Israel, weil Gott auch hinter Israel steht. Dazu dieses Buch. Ja, und dann haben wir hier ein sehr wertvolles Buch, das Navi Gottes. Ich war jetzt auch unterwegs mit dem Navi, sonst hätte ich dieses Jettingen hier nicht gefunden. Im Normalfall fahren wir auf der A81 weiter nach Sindelfingen, wo wir jeweils unsere große Himmelfahrtstagung haben. Zurzeit leider noch nicht möglich. Aber hier, das Navi hat mich ans rechte Ziel gebracht. Aber ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Das Navi kann einem furchtbar ins Elend führen. Also ich war in Ostdeutschland unterwegs, bin wirklich mit 180 über die Autobahn gefahren. Das war erlaubt. Das für uns Schweizer ist das... Wenn man das nie gekannt hat, dann ist das gut. Und dann hat mir das Navi wirklich gesagt, ich habe auf den Tacho geguckt, und dann sagt mir das Navi, nach Möglichkeit bitte wenden. Weil das war eine neue Autobahn in die neuen Bundesländer, die war noch nicht, oder vielleicht das Navi nicht upgedatet, und da dachte ich, sei da irgendwo völlig crazy unterwegs und ich muss da jetzt da wenden. Also, was will ich damit sagen? Wir brauchen ein Navi, das uns zum Ziel führt. Und zwar eines, das nicht ja, vielleicht mal läuft und zwischendurch mal ein bisschen komische Wege führt, sondern das absolut verlässlich ist. Und dieses Buch zeigt uns etwas von diesem Navi Gottes, nämlich der rote Faden Gottes durch die Heilsgeschichte. Wenn wir diesen roten Faden nicht sehen und damit verbunden das ganze Bild von Gottes Plan mit dieser Menschheit, dann bekommen wir Schwierigkeiten mit Aussagen in der Bibel, wo an anderen Orten scheinbar das Gegenteil gesagt wird und so weiter und so fort. Hier habt ihr ein geniales Buch, das den ganzen Heilsplan Gottes darlegt. Es ist auch sehr praktisch anschaulich mit vielen Illustrationen dargelegt. Warum erkennt zum Beispiel dieser Prophet hier, er blickt hier voraus, er sieht hier das Tal der Gemeinde nicht. Derjenige, der hier ist, der sieht das eben und so weiter. Also es sind ganz viele herrliche, einfache, nachvollziehbare Erklärungen, die uns helfen, auf der Spur zu bleiben und mit großer Gewissheit einfach an dem Wort Gottes festzuhalten, als dem besten, zuverlässigsten Führer durch alle Zeiten hindurch. Dann haben wir auch Musik-CDs dabei, Du bist Christus hier von vier Schwestern aus unserer Gemeinde und noch vieles andere mehr, was wir jetzt der Zeit halber einfach nicht vorstellen können. Ja, damit sind wir beim Thema und ich möchte kurz auch noch ein Gebet sprechen. Wir bleiben dazu sitzen. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Morgenstunde hier in Jettingen, in dieser freundlichen, so liebevollen Gemeinde. Danke, dass du selbst hier bist und wie wir es auch gesungen haben, ja, dass du doch zu unseren Herzen redest, dass du Gnade gibst zum rechten Hören, Gnade auch zum rechten Reden, Herr, alles zur Ehre deines wunderbaren Jesus-Namens. Amen. Was wir von Noah lernen können. Nun fragt sich vielleicht der eine oder andere, können wir was von dem 500 Jahre alten Mann aus der Wüste heute im 21. Jahrhundert was lernen? Ja, sehr viel. Ich möchte euch das darlegen. Was wir von Noah lernen können. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt bitte auf Hebräer 11. Hebräer Kapitel 11. Das ist immer wichtig, dass man eine Bibel dabei hat, und zwar aus zwei Gründen. Das erste ist, ihr kennt mich nicht. Ja, also ihr habt vielleicht von mal was gesehen oder gehört über Livestream oder ich weiß nicht was, aber ihr kennt mich doch nicht recht, oder? Ihr vertraut jetzt, dass der Samuel schon weiß, wen er da eingeladen hat, aber wir beide haben eine Verantwortung. Ich fange mit mir an. Meine Verantwortung, ich muss mich ordentlich vorbereiten. Und ihr habt auch eine Verantwortung, nämlich mitzulesen, mitzuprüfen. Ist das wirklich Wort Gottes, wo da verkündigt wird, oder dreht der Irländer da vorne einfach am Rad und irgendwie in die verkehrte Richtung? Versteht ihr? Weil eine Predigt, die nicht aus dem Wort Gottes kommt, sondern die man so quasi aus dem Ärmel schüttelt, das ist eben eine armselige Predigt. Und ihr sollt eben auch nachvollziehen können, was für Gedanken weitergegeben werden und ob das wirklich stimmt mit der Schrift. Und der zweite, warum ihr eine Bibel dabei haben sollt, ist, wir leben in schwierigen Zeiten. Und heutzutage geht doch bald niemand mehr unbewaffnet aus dem Haus, oder? Gut, Hebräer 11, Vers 6, dort heißt es, dass Gott diejenigen belohnen wird, die ihn suchen. Das ist eine wunderbare Aussage, wo gleich im anschließenden Vers wundervoll dargelegt wird, dass dem wirklich so ist. Der unbekannte Autor des Hebräerbriefes, der beweist mit einem dramatischen Beispiel, wie wir gleich sehen werden, dass der Herr tatsächlich diejenigen belohnt, welche ihn suchen. Noah ist in der Glaubensheldengalerie von Hebräer 11 nach Henoch ein weiterer Mann, von dem es heißt, Noah wandelte mit Gott. Ich weiß nicht, Henoch, ihr kennt ja die Geschichte, er wandelte mit Gott und der Herr hat ihn zu sich genommen. Und das wird ja häufig angewandt auf das persönliche Leben. Ja, wir müssen mit Gott wandeln. Nun ist es interessant, schlagt mal bitte auf, jetzt behält mal den Finger bei Hebräer 11 drin und schlagt mal auf 1. Mose 6, Vers 9. Wir werden heute Morgen immer zwischen diesem Hebräerbrief und Hebräer 11 und 1. Mose 6 und weiteren bleiben. Und in 1. Mose 6, Vers 9, da heißt es, Noah wandelte mit Gott. Doch interessant, oder? Wir lesen das nur immer von dem Henoch. Ja, das war einer. Aber auf genau gleiche Weise ist auch der Noah etliche Jahre später auch dem Herrn nachgefolgt. Und zwar über 500 Jahre bis zu diesem Flutgeschehen. Und warum betone ich das so sehr? weil wir in dieser Tatsache die seelsorgerlich so wichtige Realität erkennen, dass Gott absolut souverän ist. Den einen, den Henoch, den nimmt er weg, der wandelte mit Gott. Und der andere, der Noah, den ließ er auf der Erde. Aber der wandelte genauso mit Gott. Und er musste all die menschlichen Abgründe, die zur Sintflut führten, bis zum Letzten ertragen. Deshalb, liebe Freunde, liebe Geschwister, guckt nicht auf den Nachbarn. Beide folgt dem Herrn. Und dennoch ist es möglich, dass der Herr den einen so und den anderen anders führt. Ich meine, im Frühjahr 2020, da war ja geplant, eine Bibelfreizeit mit euch durchführen zu dürfen. Und ich hatte damals plötzlich auf dem linken Ohr, war das Gehör weg. Und wir haben gebetet, auch mit den Ältesten und alles. Ist immer noch weg. Ja. Den einen, die haben zwei Ohren, die funktionieren, der andere nur eins. Ja, und jetzt? Hat er einen Fehler gemacht? Hat er mich da übersehen? Nein, Gott führt es richtig. Er ist der Herr. Er ist derjenige, der die besten Absichten hat. Und die erfüllen sich vor allem dann, wenn wir sagen, ja, Herr. Ja, Herr. Und der Noah war so einer, der Ja gesagt hat zu Gottes Wegen. Diese Geschichte von Noah, die am Ende von Kapitel 5 mit der Ankündigung seiner Geburt beginnt und sich dann bis Kapitel 9 hinzieht, wird erstaunlicherweise vom Schreiber des Hebräerbriefes stillschweigend vorausgesetzt. Aber ohne die Kenntnisse dieser Kapitel bleibt uns das Ausmaß dieses gewaltigen Glaubenszeugnis dieses Mannes in Hebräer 11, Vers 7 verborgen. Nun, da heißt es, Hebräer 11, Vers 7, durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottesfurcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Noah, was für ein Mann. Ja, ich bin geneigt zu sagen, oh Mann, das ist noch ein Mann gewesen. Als erstes sehen wir, Noah hatte Glauben. Glauben. Es heißt hier im Text, durch Glauben baute Noah, als eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah, eine Arche. Nun, worin bestand denn sein Glaube? Heute aus der Rückblende, ja, macht alles irgendwie ein bisschen Sinn, oder? Aber wir möchten das kurz auseinanderhalten in diesem ersten Punkt. Noah hatte Glauben. Noah als erstes Unterpunkt, er glaubte in seinem ganz normalen Alltag. Er machte sich im täglichen Leben von Gott abhängig und das war sein Lebensprinzip. Und zwar schon lange, bevor der Herr ihm diesen außergewöhnlichen Auftrag erteilte. Hieß es eben in 1. Mose 6, Vers 9, Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Das heißt, nicht erst, als er diesen gewaltigen Auftrag bekam, wandelte er mit Gott. Nein, er lebte vorher schon Jahrzehnte, Jahrhunderte mit dem Herrn und hatte keine große Action und keine großartigen Erlebnisse, wie jetzt daran gleich kommen werden. Nein, er glaubte einfach Gott in seinem ganz normalen, vielleicht sogar langweiligen Alltag. Das heißt, wenn es hier steht, Noah wandelte mit Gott. Noah lebte so, wie es Gottes Maßstab entsprach. Und nicht so, wie es der Zeitgeist erforderte. Denkt ja nicht, dass der Unterschied zwischen Nachfolge Jesu und dem Zeitgeist heute viel krasser ist als zu früheren Zeiten. Nein, diese Diskrepanz von einer dämonisch inspirierten Welt und einer göttlich erleuchteten Schar war immer da und wird immer bleiben. Nun fragen wir uns, woher hatte denn der Mann Glauben? Es gab ja noch keine Bibel. Es gab keine Bibelstunde. Ich habe euer News-Ticker da gesehen. Das ist ja gewaltig, was hier alles läuft. Das ist wunderbar mit Jungschar, Bibelschule und Bibelstunde. Der hatte das alles nicht, oder? Aber woher hatte er Glauben? Hatte er eine Vision? Oh. Nein, ganz einfach. Von seinen Vorfahren. Da war der Lamech, sein Großvater, da war der Methuselah. Und bestimmt haben diese beide ihm von seinem Urgroßvater berichtet. Das war eben der Henoch, der knapp 70 Jahre vor der Geburt Noahs entrückt wurde. Ja, das war ja ein Ereignis, wo die ganze Verwandtschaft durchgeschüttelt hat. Das haben die dem Jungen auch weitergegeben. Noah glaubt dem ganz normalen Alltag. Das Zweite ist, Noah glaubte allem, was Gott gesagt hat. Er glaubte allen Warnungen und Anordnungen Gottes. In 1. Mose 6, 13 lesen wir, da sprach Gott zu Noah. Das war ein direktes Reden Gottes zu diesem Mann. Das war nicht irgendwie eine Vision, die er nur im Herzen hat. Es heißt hier, da sprach Gott zu Noah. Das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt. Und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Das hat Noah geglaubt. Der Grund war die damalige abgrundtiefe sexuelle Verderbtheit und Gewaltbereitschaft der Menschen. Dämonen hatten Geschlechtsverkehr mit Frauen. Und wenn wir heute in unserer Zeit ein wenig da beobachten, was abgeht, sind wir nicht bald auch so weit? Oder haben diese Zeit sogar schon überschritten, wo der Mensch definiert, wer mit wem und wann und wie? Wir haben jetzt gerade vor ein paar Wochen in der Schweiz, haben alle, bei euch nennt man das Bundesländer, bei uns Kantone, in einer Volksabstimmung gesagt, ja, wir wollen Ehe für alle. Das war nicht eure Lady Angela, oder, wo da sagt, so wird es gemacht und nachher kriegt sie irgendwie noch Zustimmung. Nein, das ganze Schweizer Volk hat gesagt, wir wollen das. Also wir Menschen, wir wollen definieren, was Gott eigentlich eingesetzt hat. Im 1. Mosebuch, ein Mann und eine Frau und wir wissen es besser. Die Zeit Noahs. Noah glaubte allen Warnungen und Anordnungen Gottes. Es wird Gericht kommen. Und auch heute wissen wir, diese Welt wird gerichtet werden. Der dritte Unterpunkt. Noah glaubte, was ziemlich unwahrscheinlich, wenn nicht sogar unmöglich war. 1. Mose 6, Vers 17. Da heißt es, denn siehe, ich will die Wasserflut über die Erde bringen, um alles Fleisch, das Lebensodem in sich hat, zu vertilgen unter dem ganzen Himmel. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Ja, das ist schon eine krasse Botschaft. Alles, was auf Erden ist, soll umkommen. Und wenn Gott alles sagt, dann meint er auch alles. Und das hat Noah geglaubt. In 1. Mose 7, Vers 4 ergänzt der Herr, ich will es regnen lassen auf der Erde. Aus heutiger Perspektive, ja, kann ja mal vorkommen, dass es regnet, oder? Aber seht ihr, das ist, was der Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 7 sagt. Dinge, die man noch nicht sah. Wasserfluten entstehen auf trockenem Land, wenn es heftig regnet. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, als Gott es dem Noah anvertraut hatte, hat es noch nie geregnet. Regen war völlig unbekannt. Die Möglichkeit von Regen war deshalb auch wissenschaftlich nicht haltbar, weil die damaligen Wissenschaftler, die gab es ja zu allen Zeiten, Menschen, die gewisse Naturphänomene und so weiter untersucht und erforscht hatten. Das ist ja eine Entwicklung, die schon immer da war und weitergeht. Die Wissenschaft mit allen ihren Möglichkeiten damals konnte keinerlei Spur von Regen feststellen. Leute, Regen gibt's nicht, kennen wir nicht, vergesst den Regen. Ja, Noah hat Gott geglaubt. Noah hat Gott geglaubt, dass genau das passiert, dass es regnen wird. Und seht ihr, so ist es doch auch bei euch heute. Wenn ihr sagt, ich glaube, dass ein Zeitpunkt kommt, wo Gott seine auserwählte Gemeinde zu sich hin entrücken wird, ja, das sagen sie Leute, die gebt denen andere Tabletten, die wirken nicht mehr, die alten. Die sind nicht mehr normal. Und seht ihr, das war bei Noah genauso. Das ist der vierte Unterpunkt. Noah glaubte allein. Er hörte nicht auf zu predigen, obwohl ihm niemand folgte, abgesehen von seiner Frau und den drei Söhnen mit Schwiegertöchtern. So nebenbei zeigt das, wie wichtig der Dienst in der Familie ist. Es gibt doch immer so den Ausdruck, wir können nichts in den Himmel mitnehmen, was uns anvertraut ist. Ich muss sagen, ich finde, das stimmt nicht. Wir können was mitnehmen. Unsere Frau, unser Ehepartner, unsere Kinder, unsere Enkelkinder, wenn wir für sie ringen und einstehen und sagen, Herr, erbarm dich über sie, errette sie, zieh sie zu dir, schenke ihnen Wiedergeburt, dass sie Kinder Gottes sind. Und die, das ist ja meine Familie, die nehme ich alle mit. Versteht ihr? Also bleibt dran in der Familie. Nun, das ist jetzt heute nicht so das Thema. Noah glaubte, allein abgesehen von seiner Familie, und in 2. Petrus 2,5 müsst ihr nicht aufschlagen, da wird Noah beschrieben als Verkündiger der Gerechtigkeit. Aber aus menschlicher Warte müssen wir sagen, ein ziemlich erfolgloser Prediger, ein Versager, ein Loser, kein einziger bekehrt sich. Ja, Leute, da die Methode wird wohl nicht gut gewesen sein, oder? Versteht ihr? Keiner bekehrt sich, keine Frucht. Und dennoch sagt das biblische Zeugnis, dass der Noah ein Prediger der Gerechtigkeit war, dass er genau das Richtige verkündigt habe. Und Noah hielt fest am Glauben. Der fünfte Unterpunkt, Noah glaubte anhaltend. Das heißt, er blieb dran, da war nicht ein Riesenhighlight in der Wüste, nein, das war schon vor dem Auftrag und nachher blieb er dran. Nach diesen Worten des Herrn 120 Jahre. 1. Mose 6, Vers 3. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit dem Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch. So sollen seine Tage 120 Jahre betragen. Das kann sich nicht auf das Alter der Menschen beziehen, denn nach der Flut wurden sie immer noch über 400 Jahre alt. 120 Jahre, das war die Zeitspanne bis zum Gericht. Noah glaubte anhalten. 120 Jahre und keiner bekehrt sich. Das ist schon noch krass, oder? Ich muss sagen, wir hatten zum Teil einmal eine Versammlung, da sind 3 Leute gekommen. Und ja, hier, ich weiß nicht wie viele, aber richtig schön. Eine große Gemeinde, aber wenn man die gleiche Botschaft nur 3 Leuten weitergibt, da wird dann die eigene Motivation schon in Frage gestellt. Ja? Bist du jetzt auch freudig und gibst diesen 3 Leuten alles, was du auf dem Herzen hast, habe ich dann mit Gottes Hilfe getan, das volle Programm. Und der Noah, da war keiner. Keiner wollte ihn hören, versteht ihr? Noah glaubte anhaltend. Noah, das ist der 6. Unterpunkt, Noah glaubte bis zum Schluss. Er glaubte bis zum Schluss, als es tatsächlich darauf ankam. 1. Mose 7, Vers 7, da heißt es nur so in der Ruhe, da ging Noah samt seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne in die Arche vor dem Wasser der Sintflut. Noah blieb dran. Ja, was für ein Mann. Hast du auch solchen standhaften Glauben? Glaubst du auch alles, was Gott gesagt hat? Glaubst du auch das, was dir aus heutiger Sicht vielleicht sehr, sehr unwahrscheinlich erscheint? Und glaubst du auch dann noch, wenn die Arbeit beziehungsweise die Arbeit fortschreitet und die Antwort ausbleibt, glaubst du dann auch noch? Der Glaube war das Lebensprinzip von Noah. Die Gottesfurcht, seine Lebensmotivation, das ist der 2. Punkt. Noah hatte Gottesfurcht. Hebräer sagt es nur so kurz, er war von Gottes Furcht bewegt. Noah hatte Ehrfurcht vor Gott. Das hat, liebe Freunde, nichts mit Angst zu tun. Wörtlich bedeutet dieser Ausdruck hier in Hebräer 11 vom Griechischen her von einer religiösen Scheu bewegt, also Respekt. Respektvolle Unterordnung an einen heiligen Gott. Liebe Freunde, Gott ist nicht unser Kumpel. Ich habe da Geschichten gehört, da saß einer in einer Frühlingswiese, hat da rumgechillt und der hat gesagt, ja, dann sei Jesus auch noch zu ihm gekommen und hat da ein bisschen mitgechillt, die hatten ein bisschen Austausch gehabt und ich weiß nicht was. Liebe Freunde, was für eine Lüge. Die heiligsten Männer Gottes sind zu Tode erschrocken, als sie eine Begegnung mit Gott hatten. Johannes, lesen wir am Anfang von der Offenbarung, ich sank nieder wie tot. Er war der Lieblingsjünger des Herrn Jesus. 3 Jahre mit ihm, hatte den Ehrenplatz beim Abendmahl, überall der über 90-jährige Apostel, zu Tode erschrocken. Also dem Auferstandenen begegnet, dem lebendigen Gott. Lassen wir uns nicht täuschen. Gerade der Hebräerbrief sagt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Aber natürlich haben wir in Jesus unseren besten Freund als derjenige, der uns hilft, der um uns weiß, der vor dem Vater einsteht für uns, der den Weg zum Vater gebahnt hat, wie wir es auch in dem Lied gesungen haben. Ja, das Kreuz, dort ist der beste Freund. Aber er ist der Herr. Es heißt ja auch von ihm, es ist ihm gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Versteht ihr diese 2 Unterschiede? Die dürfen wir nicht verwechseln. Ja, du bist doch ein Lieber, komm mal her. Er ist Gott. Er ist Gott. Gleichzeitig war Noah nicht nur von Gottes Furcht bewegt, sondern er hatte auch eine demütige Meinung von sich selbst. Er war wirklich demütig. Er wusste um seinen eigenen Mangel und suchte deshalb Gnade vor Gott. Wenn mir jetzt jemand von euch sagen kann, warum das so ist mit einer biblischen Begründung, dann bekommt er draußen ein schönes Buch, kann er sich aussuchen. Woher wissen wir, dass der Noah demütig war? Steht das irgendwo hier im Text? Nein. Aha! Nein, auch nicht. Schlag mal auf Jakobus 4, Vers 6. Und den Finger schön bei Hebräer und 1. Mose drin halten, gell? Jakobus 4, Vers 6. Da heißt es, den Demütigen gibt er Gnade. Und was lesen wir in 1. Mose 6, Vers 8? Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Das ist der Beweis, dass Noah ein demütiger Mann ist. Nur den Demütigen gibt er Gnade. Und Noah war also so einer, der den Herrn gesucht hat und Gnade fand. Noah hatte Gottesfurcht. Aus diesem Glauben und dieser Gesinnung entsprang schließlich Gehorsam. Noah erwies Gehorsam. Das ist unser dritter Punkt. Er baute, heißt es hier in Hebräer 11, 7, er baute eine Arche zur Rettung seines Hauses. Seht ihr, Noah reagierte auf den menschlich schon ziemlich absonderlichen Befehl, in der Wüste ein Schiff zu bauen, mit Gehorsam. Nicht mit Diskussionen. Ja, aber ist ja schon okay, aber es wäre ein bisschen schwierig hier in der Wüste, ein so großes Schiff zu bauen, das macht ja irgendwie keinen Sinn. Wo ist das viele Wasser? Und hier in der Wüste. Er war gehorsam. In seinem Gehorsam sehen wir folgende Unterpunkte. Erstens, er gehorchte sofort. Er hätte ja sagen können, okay, 120 Jahre habe ich verstanden, große Flut habe ich verstanden, Schiffbau habe ich auch verstanden, aber 120 Jahre, Leute, chill's mal. Ich mache jetzt 100 Jahre lang Party mit meiner Frau und dann habe ich noch 20 Jahre Zeit. Aber nicht so Noah. Noah gehorchte sofort. Er ging in die Arche auch sofort, als es Gott sagte in 1. Mose 7, Vers 1, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus. Er hätte sagen können, ja, kann ich nicht noch schnell erledigen? Nein, geh, und er ging. Und schließlich verließ er dann wiederum die Arche erst, nachdem der Herr ihm wieder gesagt hat in 1. Mose 8, 16, geh aus der Arche, du und deine Frau und deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Und das, obwohl Noah fast 2 Monate früher nach dem Rückgang des Wassers schon trockenes Land gesehen hat. Hätte er sagen können, du Frau, ich glaube, es sieht gut aus, komm. Nein, er wartete. Er wartete. Noah gehorchte dem Herrn sorgfältig. 1. Mose 6, 22 heißt es, er machte alles genau so, wie es ihm Gott geboten hatte. Alles. Das heißt, er besorgte das richtige Baumaterial, er sorgte für die richtige Verarbeitung und schließlich auch für die richtige Menge an Nahrung. Bedenken wir, dass Noah und seine Familie zusammen mit den Tieren sage und schreibe 1 Jahr und 10 Tage in der Arche verbrachte. 1. Mose 7, 11 bis 8, 14 beschreibt diese Zeit. Das Dritte, was wir lernen, ist, Noah gehorchte dem Herrn mit allen Kosten. Stellt euch einmal die Materialkosten vor. Und dann, was es ihn persönlich gekostet hat, an Knochenarbeit, Bäume fällen, zuschneiden, schleppen, sägen, hämmern, hobeln, mit Pech anstreichen, Futter einkaufen, herschleppen und am richtigen Platz verstauen, da war nicht der Aldi um die Ecke. Und. Das vierte, was wir lernen, betreffend seines Gehorsams ist, Noah gehorchte dem Herrn trotz täglichem Spott. Er baute ein riesiges, kastenförmiges Schiff mit Abmessungen von ungefähr 137 Meter Länge, 23 Meter Breite und 14 Meter Höhe. Mit Platz für ca. 125.000 Schafe. Dieses Schiff war übrigens bis ins 19. Jahrhundert das größte Schiff, das je gebaut worden ist. Schiffsbauingenieure sehen auch heute in diesen Verhältnissen Länge, Breite, Höhe die allergrößte Stabilität auf hoher See. Schon interessant, oder? Die haben das durch Computermodelle und genaue Berechnungen. Aber Gott hat es dem Noah genau gesagt, wie er es muss machen. Er ist derjenige, der alles weiß. Er kann alles, er weiß alles und er führt auch alles herrlich heraus. Ja, liebe Freunde, und was hat denn der Noah alles für Spott und Hohn sich anhören müssen? Leute, der Mann ist verrückt da draußen in der Wüste, der halluziniert da was von Wasser und Regen. Leute, bringt dem endlich was zu essen und zu trinken. Ich denke, der ist nicht mehr klar. Der baut sich da so einen riesigen Kasten, predigt von Regen und Flut und glaubt doch wirklich, dass Gott unser Verhalten bestrafen wird. Leute, kein vernünftiger Mensch kann doch so einen Mann ernst nehmen. Ist es nicht so bei uns auch heute? Mit den genau gleichen Argumenten? Leute, ihr Christen, eure Bibel kann man ja nicht mehr ernst nehmen. Nun, sehr wohl, wir müssen sie ernst nehmen. Weil sie wahr ist in jedem Detail. Damals hat sich bestimmt die Kunde der Arche in der damaligen Welt verbreitet und da hat es vielleicht Ausflüge dahin gegeben. Und das waren, es gibt Berechnungen, die sagen, es hat damals bis zu 1 Milliarde Menschen gelebt. Also wir müssen das in einem viel größeren Kontext sehen. Aber seit Noah ist offensichtlich Spott und Hohn zum Standard geworden, wenn Ungläubige über diese Begebenheit reden. Und wie werden sie gelacht haben, als der Noah in die Arche ging? Ja, geh endlich in deinen selbst erbauten Sarg und lass uns mit deinem Geschwafel in Ruhe. Gell, so geht's uns ab und zu auch. Lieber Bruder, liebe Schwester, allein, von allem verachtet, die Begebenheit von Noah zeigt, selbst wenn Gott nur mit einem einzigen Menschen ist, dann ist dieser eine Mensch in der Mehrzahl. Boah, wir haben einen lebendigen Gott. Er hat alles unter Kontrolle. Und wenn Gott mit dir ist, ist es das Größte. Wie schön habt ihr es hier in der Immanuel-Gemeinde. Gott mit uns, Immanuel. Ha, das ist doch das Schönste. Gott mit uns. Egal, was sie sagen, wie sie toben und was sie an euch zu meckern haben. Selbst wenn Gott nur mit einem einzigen Menschen ist, dann ist dieser Mensch in der Mehrzahl. Als viertes sehen wir, Gott verkündigte Gericht. Durch ihn verurteilte er die Welt, sagt hier der Hebräerbrief. in Kapitel 11, Vers 7. Gott gab der damaligen Menschheit nicht eine letzte Chance, sondern 120 Jahre voll mit letzten Chancen. Da sehen wir etwas von seiner unglaublichen Liebe. Er hätte ja sagen können, Noah, komm, wir gehen. 120 Jahre war das Rufen Gottes da zur Umkehr. Und schließlich war der Herr auch so gnädig, dass er kein abruptes Ende herbeiführte, sondern nochmals eine einwöchige letzte, allerletzte Möglichkeit anbot. Erst in 1. Mose 7, 4, da redet Gott wieder zu Noah und sagt ihm, denn es sind nur noch 7 Tage, dann will ich es regnen lassen auf der Erde. Ja, habt ihr gedacht, der Mann, wo 120 Jahre das Gericht verkündigt hat, dass er die 7 Tage ungenutzt verstreichen ließ? Nein! Wie hat er gerufen, gefleht, Leute, kommt, 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 nur noch 7 Tage? Aber die Zeit lief ab. Und irgendwann mal war es zu spät. 1. Mose 7, 16, als Noah in die Arche einging, schloss der Herr hinter ihm zu. Und dieses zu spät, dieses Schluss kommt auch auf diese Welt hinzu. Es läuft nicht immer so, wie es schon immer war. Nein, dieser Welt geht Gericht entgegen. Wenn die Gemeinde Jesu entrückt ist, dann kommt die allerschlimmste Gerichtszeit über diese Welt. Und sie ist deshalb so schlimm, weil sie alle Gnadenangebote Gottes abgeschlagen hat. Das Internet ist voll von hervorragenden Predigten, von Erklärungen, von Schöpfung, wo Schöpfung und Evolution gegeneinander hält und klar sagt, warum diese Welt geschaffen sein musste. Von Archäologie und Astronomie und Physik und also es gibt ja Belege wie noch nie zuvor, wo jedem einfach per Mausklick in der Hosentasche mit dem Handy verfügbar ist. Keine Generation hatte sowas und keine Generation wendet sich so konkret vom lebendigen Gott ab. Wir wollen nicht, dass dieser Herr über uns ist. Wir wollen das einfach nicht. Wir wollen unser eigenes Leben leben und definieren, was gut und richtig ist für uns. Es kommt die Zeit. Damals ist die Zeit gekommen, der Herr schloss hinter ihm zu. Als es zu regnen begann und das Wasser stieg, empfingen die Menschen durch die verschlossene Arche ihr eigenes Urteil. Selbst die Flucht auf Bäume und Hügel half nichts. Und seht ihr, ich glaube, das, was die damaligen Menschen zum Wahnsinn trieb, war, sie sahen die Arche auf dem Wasser emporsteigen. Sie rannten auf die Berge oder auf die Hügel. Und sie sahen in der Ferne die Arche, durch die sie hätten gerettet werden können. Und jetzt vorbei. Still und deutlich verurteilt die Arche den Unglauben und die Unbußfertigkeit der damaligen Menschheit. Und seht ihr, so wie die damalige Menschheit nichts von Umkehr zum lebendigen Gott und dem einzigen Weg zur Rettung ihres Lebens wissen wollten, genau so ist es heute in der Endzeit. Die Gesellschaftsordnungen explodieren ja förmlich. Corona ist nur der Anfang. Wenn einer gesagt hätte vor 3 Jahren, es wird eine Zeit kommen, da laufen alle mit dem Lappen vor dem Maul rum. Ja, 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 ja. Es geht so schnell. Wenn Corona eines gezeigt hat, dann das, dass es so schnell gehen kann und alles wird anders. Und die ganze Welt macht mit. Wir erleben heute total entartete Sexualität, Gewalt hin und her und niemand glaubt an ein Gericht, dass Gott das Verhalten einmal richten wird. Genau wie bei Noah. Während Henoch der Prototyp für die Entrückung ist, bevor das Gericht kommt, ist das Geschehen um Noah der Prototyp für die Endzeit, insbesondere dann auch für den gläubigen Überrest Israels. Und Jesus betont genau das in Matthäus 24. Matthäus 24, Vers 37 bis 39. Und da bezieht sich Jesus auf diese Zeit Noahs. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahinraffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Das heißt, keiner glaubt, keiner rechnet damit. Ich meine, findet ihr das etwas Spezielles, wenn es hier im Text heißt, essen und trinken, heiraten und verheiraten? Nicht wirklich, oder? Aber was ist hier wirklich gemeint? Essen und trinken haben ja die Menschen zu allen Zeiten, das ist auch nichts Sündiges. Aber hier steht Essen und Trinken mit einem anderen Wortpaar heiraten und verheiraten zusammen. Liebe Freunde, ich bin vor 32 Jahren verheiratet mit meiner lieben Perle. Ja, wir hatten ein herrliches Fest und es ist heute noch schöner, aber ich heirate sie doch nicht jeden Tag, jede Woche. Aber Essen und Trinken ist etwas Tägliches und das wird hierin zusammengebracht mit Heiraten und Verheiraten. Und vom Text her geht es eben, vom Griechischen her, geht es eben nicht um Essen und Trinken, sondern um Fressen und Saufen. Und hier heiraten und verheiraten, das ist nicht einmal dieser herrliche Augenblick. Nein, das ist immer wieder was Neues, sexuelle Beziehung, mit wem und wann und wie immer, wie ich es will. Und das beschreibt unsere Zeit. Ich meine, wenn man da mal in den Vorabendstunden in den Abendstunden ins Fernsehen hineinguckt, da gibt es ja Kochsendungen. Man könnte meinen, es ist Hungersnot im Land. Essen und trinken und so viel wie möglich und dasselbe auch auf sexuellem Gebiet. Genau das beschreibt damals die Zeit Noahs und beschreibt heute unsere Zeit und zeigt uns aus den Worten Jesu, wie gerichtsreif diese Zeit ist. Und genauso wie damals die Menschen die kommende Flut sich zu Herzen nehmen sollten und zu Gott umkehren, genauso sollen auch alle heutig lebenden Menschen an dieses Geschehen denken und zu Gott umkehren, Buße tun und den Herrn anflehen um Gnade. Aber sie tun es nicht. 2. Petrus 3, Vers 5 bis 7. Dort der prophezeit Petrus über die Spötter der Endzeit. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist. Also die Ablehnung von Schöpfung und so weiter geschieht absichtlich, weil man nicht will. Und Vers 6, und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Das ist wissenschaftlich nachvollziehbar. Wir haben in der Schweiz auf 2, 3 und noch höheren Bergen haben wir Muschelbänke. Ja, wie kommen die Muscheln da hoch? Ja, das war eben unser Noah. Also nicht er, sondern das Gericht natürlich. Aber sie tun es nicht. Buße. Sie tun nicht Buße. Die jetzigen Himmel und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Und dieses Gericht naht mit großen Schritten. Und das führt uns zum ermutigenden letzten Punkt. Noah erlangte Gewinn. Der Hebräerbrief sagt hier, er wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Noah und sein Haus wurden gerettet. Während sich die Gottesfürchtigen in der Arche erhoben, versanken die Gottlosen außerhalb der Arche in die Tiefe. Was für ein anschauliches Bild der letztendlichen geistlichen ewigen Realität. Noah, müssen wir auch festhalten, war kein sündloser Mann. Das wissen wir aus Kapitel 9, 21, als er nackt und betrunken im Zelt lag und sein jüngster Sohn Ham sich daran ergötzte. 1. Mose 9, 21 bis 22 berichtet darüber. Ja, Noah war sehr wohl bewusst, wie wir das vorher gesehen haben. Er suchte den Herrn. Ja, warum? Weil er merkte, ich schaff's allein nicht, ich brauche den Herrn. Er glaubte dem Herrn und er handelte entsprechend, er wandelte mit Gott. Sein Glaube erwies sich durch sein rechtschaffenes Verhalten in einer total verderbten Welt. Letztendlich setzte er sein Vertrauen auf die Heilsmittel zur Rettung, die Gott ihm damals anbot. Was war das? Die Arche. Und genau genommen nur die Türe. Er ging durch diese Türe hinein. Und auf diese Weise erfuhr er die Wahrheit aus Hebräer 10, 38. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja, er wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund seines Glaubens. Er war der Einzige, der eine völlig neue Welt geschenkt bekam. Und seht ihr, das heutige Heilsmittel zur Rettung heißt Jesus Christus allein. Er ist der einzige Weg. Jesus bietet jedem, der will, Vergebung an. Jedem. Jesus ist heute die Arche zur Rettung. Und er bestätigt das in Johannes 10, Vers 9. Johannes 10, Vers 9. Ich bin die Tür. Hören wir da nicht Noah, die einzige Tür rein in die Arche zur Rettung? Und Jesus bezieht sich da drauf. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Eine herrliche neue Welt. Was für ein Gewinn. Und so erhält jeder, der glaubt, ewiges Leben und wird Erbe der Gerechtigkeit. Nun gibt es vielleicht den einen oder die andere, sagt, ja, aber Jesus, der einzige Weg. Ist das nicht ein bisschen extrem? Ich muss euch sagen, ich finde das eine der extremsten Aussagen in der Bibel. Und das ist vermutlich diejenige Aussage, die überhaupt nicht mehr in unsere Zeit hineinpasst, wo alles so ein bisschen passt und Hauptsache stimmt für mich und so weiter. Und da kommt einer und sagt, ich bin der einzige Weg. Und ich muss sagen, ja, das ist extrem. Aber seht ihr, gleichzeitig wissen wir am Schluss von der Bibel, wie es heißt, wer da will, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das größtmögliche Angebot für jeden Mann und jede Frau und jeder Teenie und jedes Kind. Jeder kann kommen, unabhängig von seiner sozialen Stellung, von seinem Portemonnaie oder ich weiß nicht was, von seiner Intellekt. Nein, du bist eingeladen, so groß ist das Angebot, unabhängig von irgendeiner Institution oder Menschen. Du bist eingeladen. Aber die Tür heißt einzig und allein Jesus Christus durch das, was er am Kreuz getan hat. Gott schenke uns allen die Zeit zu erkennen, die Zeit zu nutzen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Amen. Amen.